Es gibt sie schon einige Zeit, die Apps auf Rezept. Sie werden von Patientinnen und Patienten per Smartphone oder Tablet genutzt und können die Behandlung von Krankheiten unterstützen. Was gibt's Neues von den digitalen Gesundheitsanwendungen? Fühlen sich niedergelassene Ärztinnen und Ärzte gut über das App-Angebot informiert? Beziehen sie die medizinischen Apps in ihr Behandlungskonzept ein? Sprechen wir über DIGA. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Medatix-Podcasts. Mein Name ist Christiane Irle, ich bin im Medatix-Marketing und spreche heute mit Michael Schober, Leitung Digitale Plattform-Services bei Medatix, der das Geschehen rund um die digitalen Gesundheitsanwendungen bereits seit vielen Jahren verfolgt. Hallo Michael.
Hallo Chris.
Michael, bevor wir ins Thema einsteigen, kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen? Was machst du bei Medatix und was hat das mit den DIGA zu tun?
Ja, gerne. Ich leite seit Anfang Juli den neu geschaffenen Bereich Digitale Plattform-Services bei Medatix. Und vorher war ich rund 7 Jahre als Vertriebsleiter bei Medatix tätig und auch hier schon im Podcast dabei. Im neuen Bereich beschäftige ich mich gemeinsam mit meinem Team mit der Weiterentwicklung unseres Plattformgeschäftes, wie der Name schon sagt, dem Ausbau neuer Geschäftsfelder neben unserem Praxissoftware-Kerngeschäft und der Zusammenarbeit mit Startups. Und ich habe in diesem Umfeld Kontakt mit verschiedensten Playern aus der Gesundheitswirtschaft und gerade die DIGA-Anbieter bilden eine Gruppe, mit der wir sehr viel im Austausch sind.
Dass du dich schon länger mit den Apps auf Rezept beschäftigst, kann man ja auch in der Historie des Medatix-Podcasts sehen bzw. hören. Eine der ersten Folgen thematisierte bereits die mHealth-Apps und auch Ende 2020 ging es um die DIGA, dabei vor allem darum, dass die DIGA als Medizinprodukt in die Zuständigkeit des BfArM fällt. Das ist schon wieder eine Zeit lang her und es stellt sich die Frage, was sich seither in der Entwicklung der DIGA getan hat, wie die Abwicklung über das BfArM funktioniert und für uns besonders spannend, wie die DIGA als Therapieunterstützung bzw. Ergänzung bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten ankommt. Du siehst, da warten viele Fragen auf dich. Aber bevor wir einsteigen, kannst du kurz nochmal erklären, was genau DIGA sind, wie sie verordnet werden und was sie leisten?
DIGA sind medizinische Apps bzw. digitale Medizinprodukte, die vorwiegend auf dem Smartphone oder Tablet von Patientinnen und Patienten zum Management ihrer Gesundheit oder ihrer chronischen Krankheit genutzt werden. Und der Gesetzgeber hat eben Ende 2019 mit dem Digitale Versorgungsgesetz den Anbietern von medizinischen Apps den Zugang in die GKV, also in die Regelversorgung mit ihren rund 73 Millionen Versicherten, geebnet. Und dabei hat das BfArM, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die Rolle der zentralen Prüfstelle erhalten. Das heißt, potenzielle Anbieter von DIGA können beim BfArM den Zugang in die Regelversorgung beantragen. Und jede zugelassene DIGA erhält unter anderem neben vielen anderen Informationen eine sogenannte PZN, eine Pharmazentralnummer, und ist in den herkömmlichen Arzneimitteldatenbanken der Praxissoftwareanbieter enthalten. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen, in den ärztlichen oder in den Praxiskontext, bei einer passenden vorliegenden Indikation können Ärzte und Psychotherapeuten bei GKV-Patienten jetzt DIGA verordnen, indem sie ein gewohntes Muster 16 Rezept, vielleicht auch irgendwann mal ein E-Rezept, ausstellen, wie sie dies ganz normal aus dem Arzneimittel- oder Hilfsmittelbereich gewohnt sind. Und dieses Rezept reichen die Patientinnen und Patienten im Anschluss bei ihrer Krankenkasse ein, die ihnen für die verordnete DIGA dann einen Freischaltcode zur Verfügung stellt. Alternativ von diesem ärztlichen Verordnungsprozess können sich Patienten auch direkt an ihre Krankenkasse wenden und einen Antrag auf die Genehmigung einer DIGA stellen, ohne ein vorheriges Rezept des behandelnden Arztes erhalten zu haben. Hierfür muss jedoch bereits eine entsprechende Indikation vorliegen und die beantragte DIGA auch für diese Indikation zugelassen sein.
Ja, du hast es schon erwähnt, das Thema DIGA wurde dem BfArM zugeordnet. Welche Aufgaben hat denn das BfArM genau dabei und wie gelangt die DIGA in die Versorgung?
Ja, wie eingangs angedeutet, fungiert das BfArM als zentrale Prüf- und Zulassungsstelle für DIGA. Das heißt, potenzielle DIGA-Anbieter beantragen beim BfArM die Zulassung in die Regelversorgung und verläuft die Prüfung beim BfArM erfolgreich, wird die jeweilige DIGA entweder vorläufig oder dauerhaft in das BfArM-Verzeichnis aufgenommen. Die dauerhafte Aufnahme in das DGA-Verzeichnis erfolgt, wenn schon zum Antragszeitpunkt ausreichende Nachweise und Studien vorliegen, welche einen positiven Versorgungseffekt der DGA bestätigen und auch alle anderen Anforderungen, die vom BfArM kommen, zum Beispiel an IT-Sicherheit, an Qualität, an Datenschutz erfüllt sind. Nachzuweisende positive Versorgungseffekte wären zum Beispiel Effekte wie die Verkürzung der Krankheitsdauer oder Verbesserungen bei der Therapietreue. Und handelt es sich um eine vorläufige Aufnahme, muss der DGA-Anbieter natürlich ebenfalls die Grundanforderungen an IT-Sicherheit, Qualität und so weiter von Anfang an erfüllen und zusätzlich in einem Erprobungszeitraum von einem Jahr, in Ausnahmefällen auch, kann das auch auf 2 Jahre verlängert werden, die positiven Versorgungseffekte nachweisen. Da spricht man in der Branche vom sogenannten Fast-Track-Verfahren. Ja, und dann gibt's noch das vom BfArM bereitgestellte DGA-Verzeichnis. Das umfasst zahlreiche Informationen zu den zugelassenen DGA, wie zum Beispiel den Status, ist es eine dauerhaft oder vorläufig aufgenommene DGA, welche nachgewiesenen positiven Versorgungseffekte gibt es oder werden angestrebt, für welche Patienten mit welchen Indikationen ist die DGA geeignet und welche empfohlenen Mindest- oder Höchstdauerzeiträume der Nutzung gibt es?
Ja, du hast jetzt von vorläufiger oder dauerhafter Aufnahme in das DGA-Verzeichnis gesprochen. Ist es nicht so einmal aufgenommen, immer aufgenommen?
Nein, es kommt auch vor, dass DGA wieder aus dem DGA-Verzeichnis entfernt werden. Zum Beispiel, wenn der vorläufig aufgenommene Anbieter die Belege für die angedachten positiven Versorgungseffekte seiner DGA im Erprobungszeitraum gar nicht vorlegen kann. Bei 2 Anbietern kam es schon zu so einem Rückzug oder einer Streichung ihrer DGA aus dem DGA-Verzeichnis. Eine davon war die App Mika vom Anbieter Fosanis, die sich an Patienten mit bösartigen Tumorerkrankungen richtet und vorläufig ins DGA-Verzeichnis aufgenommen war. Dort wurde zwar es gab eine erfolgreiche klinische Studie, die wurde aber nicht als positiver Versorgungseffekt anerkannt, da sie im zuvor eingereichten Evaluationskonzept von Fosanis überhaupt nicht enthalten war. Und die andere zurückgezogene App ist MSense, ein Angebot für Migränepatienten. Muss man sich vorstellen wie so eine Art Kopfschmerztagebuch, das den Betroffenen helfen soll, ihre Schmerzmuster zu analysieren und mögliche Trigger für ihre Migräne zu erkennen. Der Anbieter New Sense Lab hat im März diesen Jahres bekannt gegeben, dass sie MSense aus dem DGA-Verfahren zurückgezogen haben, da nicht alle Vorgaben für die dauerhafte Listung erfüllt werden konnten. Zudem gab es ja zuletzt bei 2 Anbietern relativ brisante und auch in unserer Digital Health Branche stark diskutierte Datenlecks. Da gab es ein ehrenamtliches Kollektiv namens Zerforschung, die auf massive Sicherheitslücken bei 2 App-Anbietern gestoßen sind, bei der App Novego, da geht es um die Indikation Depression, und der App Cancado, da geht es um die Indikation Brustkrebs. Und ohne jetzt vertieft auf die einzelnen Lücken einzugehen, ist mir eine relativ stark im Kopf geblieben. Jede DGA muss eine Exportfunktion für die persönlichen Daten der Patienten vorhalten. Und bei einem der Anbieter wurde für den Download der persönlichen Daten eine URL aufgerufen, die mit einer Nutzer-ID endet, was jetzt auch erstmal überhaupt nicht ungewöhnlich ist. Nahm man aber die gleiche URL und hat die Nutzer-ID am Ende verändert, also zum Beispiel eine kleinere Zahl eingegeben, konnte man auf die persönlichen Daten anderer Patienten zugreifen, wie E-Mail-Adresse, an welchem Depressionsprogramm teilgenommen wurde und so weiter, also schon kritische Informationen. Und bei so einer Art von Technik nutzt man eigentlich eine Authentifizierung, um sowas zu verhindern, ja. Die Datenlecks wurden laut beiden Herstellern sehr schnell geschlossen, aber das Bekanntwerden solcher Sicherheitslücken wirft natürlich kein gutes Bild, weder in der Öffentlichkeit, aber auch nicht bei Leistungserbringern und Krankenkassen. Aber in Summe, diese Datenlecks betrafen eine sehr kleine Anzahl von Anbietern und grundsätzlich ist ja der Aspekt IT-Sicherheit auch ein vom BfArM geprüftes Merkmal in der Zulassung der DGAs.
Ja, und hoffen wir, dass diese Erfahrung jetzt dann dazu führt, dass das Thema IT-Sicherheit in der Entwicklung von DGAs noch besser berücksichtigt wird. Michael, was hat sich denn in den letzten Jahren im Angebotsumfang der DGA getan?
Ja, das ist stark angewachsen. Aktuell sind insgesamt 33 DGA im Verzeichnis gelistet, davon 21 vorläufig und 12 mit dauerhafter Aufnahme. Der Großteil der Anbieter muss daher in den ersten 12 Monaten oder diesen erweiterten 24 Monaten Erprobungsphase die positiven Versorgungseffekte erstmal nachweisen. Ansonsten droht die Entfernung aus dem Verzeichnis, wie wir es gerade schon gehört hatten an den Beispielen. Was den Angebotsumfang angeht, lassen sich aus einer Veröffentlichung des BfArM von Ende März 2022 zudem auch die gestellten Anträge einsehen, was ganz spannend ist. Demnach wurden bis Ende März insgesamt 124 DIGA-Anträge gestellt, davon 92 Anträge auf vorläufige Aufnahme und 32 Anträge auf dauerhafte Aufnahme. Das heißt, der Löwenanteil der Anträge verfolgt die vorläufige Aufnahme. Die Anträge teilten sich Ende März so auf, dass 31 DIGA zugelassen waren, 8 Aufnahmeanträge direkt abgelehnt wurden und 61 Anbieter ihren Antrag zurückgezogen haben. Und zu der Zeit befanden sich weitere 24 gerade in der Prüfung. Aber diese relativ große Anzahl an zurückgezogenen und abgelehnten DIGA-Anträgen zeigt, dass die Qualitätsanforderungen des BfArM häufig nicht erfüllt werden können. 61 Anbieter sind ja fast 50% der Gesamtanträge.
Das ist viel.
Und die am häufigst genannten Gründe der BfArM-Prüfer für diese zurückgezogenen DIGA-Anträge sind unzureichende Evaluationskonzepte oder eine unzureichende Aufbereitung des Studiendesigns. Natürlich auf der anderen Seite beklagen einige Anbieter die hohen bürokratischen Hürden beim BfArM und hohen Beweislasten an die durchzuführenden Studien. Einige Anbieter, das ist dort auch einzusehen in dem Report, haben zudem die Ausnahmemöglichkeit der Verlängerung der Erprobung von 12 auf 24 Monaten bereits angewendet. Ja, und hier gibt es sicherlich zukünftig auf beiden Seiten noch Optimierungsbedarf und einige der zurückgezogenen Anbieter werden sicherlich mit neuen angepassten Anträgen nochmals die Zulassung anstreben.
Schauen wir uns doch mal die 33 DIGA an, die sich jetzt aktuell im Verzeichnis befinden. Welche sind das denn und gibt es dabei Trends für bestimmte Indikationsbereiche?
Ja, die gibt es. Die mit Abstand häufigste Indikationskategorie von zugelassenen DIGA ist der Bereich Psyche oder Mental Health oder mentale Gesundheit. Allein 13 der insgesamt 33 aktuell zugelassenen DIGA kommen aus diesem Bereich Psyche. Dahinter folgen die Indikationskategorien Hormone und Stoffwechsel und Muskeln, Knochen und Gelenke mit jeweils 4 zugelassenen DIGA. Aber es gibt auch andere Indikationsbereiche wie Krebs oder Nervensystem, wo inzwischen mehrere DIGA-Lösungen zugelassen sind. Ja, und um dies ein bisschen weniger abstrakt darzustellen, würde ich gerne auf ein, zwei DIGA vielleicht näher eingehen. Im Indikationsbereich Psyche ist die DIGA Deprexis zum Beispiel schon seit Anfang 2021 dauerhaft aufgenommen und Deprexis richtet sich an Patienten mit Depressionen und depressiven Verstimmungen und setzt dafür auf ein online-basiertes Selbsthilfeprogramm, das in Ergänzung zur Behandlung beim Arzt oder beim Psychotherapeuten eingesetzt wird. Und Deprexis setzt dabei auf das Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie und hat die Wirksamkeit auch in mehreren klinischen Studien nachweisen können. Oder eine andere beispielhafte DIGA wäre In Virto von Simpatient. Es ermöglicht die Behandlung von Angst- und Panikstörungen über die Nutzung einer VR-Brille in Kombination mit der Invito-App. Also wir sehen hier schon, es gibt auch teilweise Kombinationen von Software und Hardware. Hierfür nutzt Invito das sogenannte Expositionstraining oder wird auch Konfrontationstherapie genannt. Das heißt, der DIGA-Nutzer wird in einer virtuellen Umgebung, deshalb auch die VR-Brille, mit der jeweiligen Angstsituation konfrontiert und erhält zusätzlich individualisierte psychotherapeutische Inhalte.
Genau, noch eben VR-Brille heißt Virtual Reality-Brille, die dann halt das in der darstellt, was in dieser virtuellen Umgebung passiert. Ist es richtig?
Ja, richtig.
Ja, jetzt hast du von einigen DIGA-Anbietern berichtet. Wer entwickelt denn grundsätzlich diese digitalen Gesundheitsanwendungen? Welche Unternehmen sind in dem Bereich tätig? Da hast du ja auch ein paar schon genannt.
Ja, bei den meisten Anbietern handelt es sich um klassische Digital Health Startups, die sich eben im Kerngeschäft um die Entwicklung und natürlich auch um die Vermarktung der DIGA kümmern. Viele der Startups, die es in dieser Szene gibt, wie Kranus Health, Hello Better oder Caracare als relativ bekannte Beispiele, konnten auch in den letzten beiden Jahren Series A Finanzierungsrunden abschließen. Doch hinter den DIGA-Anbietern stehen auch teilweise andere Player wie Medizintechnik, Hilfsmittel oder Pharmaunternehmen. Zum Beispiel wurde die DIGA Companion Patella in Zusammenarbeit zwischen dem medizinischen Hilfsmittelhersteller Medi, der Deutschen Kniegesellschaft und zahlreichen Orthopädie-Experten entwickelt. Ja, also ein bunter Mix aus verschiedenen Playern, die gemeinsam an dieser DIGA arbeiten. Oder die bereits genannte DIGA Deprexis wurde zwar vom deutschen Unternehmen Gaia AG entwickelt, wurde aber von dem französischen Pharmaunternehmen Servier beauftragt und wird auch über die Servier-Struktur vertrieben. Zudem haben sich erste, ich nenne sie jetzt mal DIGA-Schmieden, wie die gerade schon genannte Gaia AG geformt, die DIGA im Auftrag für verschiedenste Indikationsbereiche entwickeln und mittlerweile natürlich über einen gewissen Erfahrungsschatz in der DIGA-Entwicklung verfügen.
Ja, interessant, wie die Herkunft der DIGA aussehen kann. Wie sieht es denn mit der Preisgestaltung aus?
Ja, bei diesem Thema werde ich versuchen, mich etwas kürzer zu fassen und kann sicherlich auch immer nur einen aktuellen Zwischenstand abbilden, da dieses Thema ja, stets diskutiert ist und sicherlich auch in Zukunft noch Anpassungen mit sich bringt. Es ist in Summe ein sehr komplexes Thema und die Gesamtbetrachtung würde hier sicherlich den Rahmen sprengen, aber ich würde gerne die Grundzüge kurz beleuchten. Hier müssen wir zunächst einmal anhand der Zeitschiene unterscheiden. Denn es ist so, dass in den ersten 12 Monaten nach der Aufnahme der DIGA in das DIGA-Verzeichnis der Anbieter den Preis selbstständig und frei festlegen kann. Und nach einem Jahr, also nach Ablauf der 12 Monate, wird zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem Anbieter dann ein Preis verhandelt für die dauerhafte Versorgung. Und als Grundlage für diese Preisbildung dient eine Rahmenvereinbarung, die es im SGB V gibt. Und im vergangenen Jahr wurden viele Diskussionen zu dieser Rahmenvereinbarung, zu den Preisgestaltungsregelungen geführt, also zwischen den maßgeblichen Verbänden der DIGA-Anbieter und dem GKV-Spitzenverband. Leider blieben diese Diskussionen ohne Ergebnis. Und dann hat Ende 2021 die Schiedsstelle Regelungen zu den Höchstbeträgen und Schwellenwerten für DIGA benannt, die eben in diese Rahmenvereinbarung überführt werden. Das heißt, inzwischen gibt es gewisse Preisgrenzen, die sich verschieden auf die DIGA-Anbieter verteilen. Und das habe ich auch mit Komplex eingangs gemeint. Die DIGA werden für dieses Preisthema miteinander verglichen, in Gruppen mit gleichen Indikationen eingebettet, in Gruppen mit gleicher Art von positiven Versorgungseffekten eingebettet oder eingegliedert. Darüber hinaus gibt es noch Dinge wie Mengen- und Erprobungsabschläge. Also wie gesagt, würde jetzt zu weit führen und ist sehr komplex. Aber kommen wir mal zu den Preisen, die wir am Markt sehen. Die bisher beobachteten Preise im ersten Jahr nach Markteintritt lagen zwischen 119 und 744 Euro pro Quartal. Pro Quartal als Einheit, da nahezu alle DIGA-Anbieter eine Anwendungsdauer von 90 Tagen vorsehen. Der durchschnittliche Preis pro DIGA beläuft sich daher auf etwa 430, 440 Euro, je nachdem, welche aktuellsten Daten man heranzieht. Die durchschnittlichen Preise der dauerhaft aufgenommenen DIGA sind dabei etwas höher als die der vorläufig aufgenommenen, was auch erwartungsgemäß so ist, ja. Und die Diskussion um angemessene Preise für DIGA wird auch in Zukunft sicher weiter kontrovers geführt werden. Die Krankenkassen auf der einen Seite halten einige DIGA-Preise für überteuert, während die DIGA-Anbieter auf der anderen Seite das natürlich anders sehen, was aber in der Natur der Rollen dieser beiden Player begründet liegt. Die Krankenkassen müssen die DIGAs ja bezahlen für die Versicherten und die DIGA-Anbieter müssen natürlich irgendwie Erlöse generieren.
So viel zur Preisgestaltung auch durch die Hersteller und ihre Möglichkeiten dabei. Schauen wir mal auf die andere Seite, also zu den Ärztinnen und Ärzten, was ja jetzt unsere Hörerinnen und Hörer sind. Inwieweit sind die DIGA dort bekannt? Denken Sie bei den jeweiligen Erkrankungen jetzt wirklich, oh, dazu gibt es ja eine App, die helfen könnte?
Ich denke, soweit ist es leider noch nicht. Die Rückfragen und das Feedback unserer Medatix-Ärzte zur DIGA sind bisher sehr überschaubar. Ist also noch viel Luft nach oben. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn hier mehr Feedback, umfangreicheres Feedback und auch mehr Anfragen aus unserer Anwenderschaft kommen. Und die Ärzte haben natürlich auch nicht die Zeit und Muße, das DIGA-Verzeichnis kontinuierlich proaktiv zu scannen und etwaige für ihre Profession, für ihre Fachrichtung interessante DIGA zu finden. Gerade in den letzten 2 Jahren mit der Pandemiesituation erst recht nicht. Der GKV-Spitzenverband hat vor kurzem Verordnungszahlen zu DIGAs veröffentlicht, die dieses Bild meines Erachtens bestätigen. So wurden im Gesamtzeitraum von 1.9.2020 bis 30.9.2021, also rund 13 Monate, wurden rund 50.000 Digas insgesamt verordnet. Gemessen an der Gesamtzahl an potenziell für Diga geeignete GKV-Versicherte ist das schon noch überschaubar. Und von diesen 50.000 Verordnungen kamen immerhin, ja, positives Bild Richtung Ärzteschaft, immerhin 90% über Haus- und Fachärzte und nur 10% über diesen direkten Krankenkassengenehmigungsweg, den ich eingangs erklärt habe. Aber es gibt auch einen relativ aktuellen Report, also DIGA-Report von der Techniker Krankenkasse, aus dem hervorgeht, dass insgesamt lediglich 4% aller Ärztinnen und Ärzte bisher überhaupt DIGA-Verordnungen ausgestellt haben. Ja, ich persönlich denke, es ist aktuell immer noch ein gewisses Henne-Ei-Problem vorhanden. Auf der einen Seite wissen die Versicherten kaum etwas von DIGA, also dass es DIGA überhaupt gibt und wie das Konstrukt darum aussieht. Und auf der anderen Seite beschäftigen sich die Ärzte nicht proaktiv damit. Aber klar, insgesamt, wir befinden uns immer noch am Anfang einer sehr innovativen Entwicklung und es wird sich sicherlich noch mehr tun bei den Verordnungszahlen.
Gefühlt sind also DIGA noch relativ neu. Wie ist es? Gibt es bereits bekannte Vorbehalte zum Einsatz von DIGA seitens Ärztinnen und Ärzten?
Ja, es gibt, ich nenne sie jetzt mal, Hinderungsgründe oder Vorbehalte, die es zum einen von Ärzten gibt, die uns erreichen, über unsere eigene Anwenderstruktur, aber auch in Umfragen. Man muss natürlich im Hinterkopf behalten, was ich gerade gesagt habe, dass nur 4% der Ärzte bisher überhaupt DIGA verordnet haben. Deshalb ist es sicher nicht repräsentativ, aber was uns gegenüber und in den Umfragen immer wieder genannt wird, sind Vorbehalte bezüglich der Wirksamkeit von den, gerade von den vorläufig zugelassenen DIGA. Vorbehalte bezüglich der Sicherheit, da spielt natürlich dieses Datenleck-Thema, was ich vorhin genannt habe, auch eine Rolle. Mangelnde Kenntnis des therapeutischen Nutzens, also wie kann ich das wirklich in meiner Gesamttherapie beim Patienten einbringen. Die Verordnung wird als aufwendig empfunden, ist sie meines Erachtens nicht, dazu kommen wir bestimmt noch. Aber Riesenpunkt natürlich, hoher Erklärungsaufwand bei Patientinnen und Patienten wird befürchtet und dass die Vergütung nicht angemessen ist. In Summe also viele Gründe, die mit mangelnden Informationen rund um DIGA zu tun haben. Und natürlich ist der steigende Erklärungsaufwand bei Patientinnen und Patienten ein Punkt, den wir auch bei nahezu allen anderen Digitalanwendungen wie elektronische Patientenakte, wie E-Rezept und Co. ebenso von unseren Anwendern als Kritikpunkt genannt bekommen.
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann sind das grundsätzlich Dinge, die mit mehr Informationen aufgelöst werden können, damit die DIGA mehr in die Verordnung gelangt.
Ja.
Denn wenn ich deine Erläuterung auch richtig verstanden habe, können DIGA-Ärztinnen und Ärzte im Behandlungsprozess doch eigentlich sehr gut unterstützen, oder?
Ja, absolut richtig. Es gibt viele Nutzenargumente, die für den Einsatz einer DIGA in der ärztlichen Betreuung sprechen. Und viele DIGAs sehen ja auch von Anfang an den Case vor, dass es zwischen Patient und Arzt gemeinsam genutzt wird. Zum Beispiel können DIGAs Ärzte entlasten, indem sie strukturierte Anleitungen für die Durchführung von Bewegungsübungen aufzeigen. Oder durch die Bereitstellung von regelmäßigen Arztreports kann kontinuierlich die Individualtherapie optimiert werden, was vorher gar nicht so möglich war. Zudem erhalten Ärzte damit für unterschiedliche Indikationsgebiete geprüfte und nachweislich wirksame Medizinprodukte genannt oder bereitgestellt, die sie auch gegenüber ihren Patienten benennen können, ohne sich jetzt selbst intensiv mit dem Markt der tausenden Gesundheits- und Medizin-Apps beschäftigen zu müssen, wie das vor dem DVG tatsächlich der Fall war. Ja, und können sich auch noch auf die Wirksamkeit verlassen, weil die eben auch geprüft wird. Und auch das Thema Wissensvermittlung wird in vielen DIGA meines Erachtens sehr gut gelöst und kann den Umfang der ärztlich notwendigen Wissensvermittlung gegenüber dem Patienten auch reduzieren. Und natürlich steht über allem der positive Impact, den DIGA insgesamt auf den Therapieverlauf bei Patienten haben.
Wie erfahren denn niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, welche DIGA es überhaupt gibt? Oder wo erfahren sie auch etwas über diese positiven Versorgungseffekte?
Ja, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, Wege und Kanäle. Einige DIGA-Anbieter nutzen eigene Sales-Teams, die tatsächlich vor Ort in die Arztpraxen gehen und ihre DIGA im ärztlichen Umfeld bekannt machen. Gibt auch andere, die mit Pharmaunternehmen kooperieren und deren vorhandenen Pharmaaußendienst nutzen, um die DIGA bekannt zu machen, gerade im niedergelassenen Umfeld. Aber es gibt auch andere Kanäle wie Online-Marketing-Kampagnen, Online-Webinare, die die Anbieter anbieten, Kooperationen mit Ärztenetzen oder Ärzteverbänden, um einfach mehrere Multiplikatoren zu nutzen und sich bekannt zu machen. Natürlich sind auch viele DIGA-Anbieter mit uns als Medartix im Dialog und gestalten mit uns gemeinsame Informationskampagnen zu ihrer DIGA bei relevanten Arztfachrichtungen. Wir haben ja da verschiedenste Kanäle, zum Beispiel Kanäle innerhalb der Praxissoftware, unsere Unternehmenszeitschrift Express, unsere Medartix-Podcast, den wir gerade aufnehmen, oder unsere Plattform DIP, Digitalisierung in der Praxis. Und wir können eben im richtigen Behandlungskontext, im richtigen Behandlungsmoment auf die potenzielle Eignung eines Patienten für die DIGA hinweisen. Und das ist natürlich schon sehr spannend. Natürlich, um das abzurunden, können die Ärzte aus unserer Praxissoftware und auch aus allen anderen Praxissoftwarelösungen im Markt auf umfangreiche Informationen zur jeweiligen DIGA zugreifen. Und zusätzlich sind dort Verlinkungen zum BfArM-DIGA-Verzeichnis hinterlegt. Und dort können die extra für Fachkreise ja konzipierten, sehr umfangreichen Informationen zu den Studien, zu den Wirkmechanismen auch eingesehen werden.
Und wenn wir uns jetzt die Verordnung von DIGA anschauen, wie komfortabel ist das für Ärztinnen und Ärzte gelöst?
Ich hatte es ja eingangs kurz angeschnitten. Der DIGA-Verordnungsprozess ist sehr stark an den Arznei- und Hilfsmittelverordnungsprozess angelehnt. Das heißt, möchte eine Ärztin, möchte ein Arzt eine DIGA verordnen, wählt er die jeweilige DIGA, zum Beispiel über die Namenssuche in unserer Arzneimitteldatenbank in der Praxissoftware aus und erstellt ganz wie gewohnt ein Muster-16-Rezept und irgendwann auch ein E-Rezept in Zukunft. Natürlich muss die Verordnung, wie bei Medikamenten auch, medizinisch geboten sein, also es muss eine passende Indikation beim Patienten vorliegen. Und das Muster-16-Rezept muss man sich dann so vorstellen, da erscheint dann die PZN. Ich hatte ja vorhin erklärt, jede DIGA bekommt eine PZN zugeordnet. Dort erscheint der Name der jeweiligen DIGA und die zugrunde liegende Indikation auf diesem Muster-16-Rezept. Der Verordnungsweg ist meines Erachtens also gewöhnlich komfortabel, insofern man bei der ärztlichen Verordnung generell von komfortabel sprechen kann. Insgesamt ist jedenfalls so eine Verordnung mit wenigen Klicks machbar und gerade in den DIGA-Anfangszeiten wurde das meines Erachtens viel zu stark diskutiert, anstatt sich stärker darauf zu konzentrieren, wie die Ärzte überhaupt von der jeweiligen DIGA erfahren und überzeugt werden können.
Ja, bleiben wir beim Verordnungsprozess. Wie wird denn die Verordnung von DIGA vergütet? Und wie ist das Verhältnis der Vergütung zum tatsächlichen Aufwand? Also auch wenn es komfortabel ist, ein Aufwand ist es. Also wie sieht das aus?
Ja, spannende Frage. Vergütet wird grundsätzlich erstmal jede DIGA verordnen. Insofern die DIGA natürlich im BfArM-Verzeichnis aufgenommen ist und es wird auch vergütet, unabhängig davon, ob es sich um eine dauerhaft oder vorläufig aufgenommene DIGA handelt. Die Erstverordnung einer DIGA erfolgt über die Gebührenordnungsposition 01470 und wird extra budgetär mit bestimmten Punkten versehen, die einem Betrag von etwa 2 Euro entsprechen. Ganz spannend, die Vergütung für die Erstverordnung kann sowohl im Rahmen der regulären Sprechstunde, also Patient ist in der Praxis, als auch innerhalb einer Videosprechstunde ausgestellte Verordnungen abgerechnet werden. Also ein ganz spannender Case, den wir auch bei Telemedizinanbietern sehen, dass dort auch innerhalb der Videosprechstunden dann DIGAs verordnet werden. Einem Patienten können grundsätzlich auch mehrere DIGAs gleichzeitig verordnet werden, wenn die entsprechenden Indikationen vorliegen, ist gerade für multimorbide Patienten natürlich interessant. Zudem gibt es für einzelne DIGA wie Somnio oder Vivira eigene Gebührenordnungspositionen, weil dort eine Verlaufskontrolle und Auswertung der DIGA-Inhalte angedacht ist. Der wesentliche Aufwand auf der anderen Seite für Ärztinnen und Ärzte liegt meines Erachtens vor allem in drei Blöcken. Der Informationsbeschaffung, welche DIGA überhaupt für die jeweilige Patientenindikation geeignet wäre. Der Durchführung der eigentlichen Verordnung und vor allem dem Erklärungsbedarf zur DIGA gegenüber dem Patienten. Ob jetzt Aufwand und die genannte Vergütung bereits in einem guten Verhältnis stehen, müssen andere beurteilen. Verfolgt man jedoch so die öffentlichen Statements von Ärzten, von Ärzteorganisationen und auch den DIGA-Industrieverbänden, scheint es durchaus Optimierungsbedarf bei der ärztlichen Vergütung für DIGAs zu geben.
Ja, das waren jetzt ziemlich viele spannende Aspekte zu den DIGA. Wie sieht denn deine Prognose aus für die zukünftige Entwicklung der DIGA?
Ich persönlich denke, dass das Thema DIGA jetzt im Gesamtkontext betrachtet immer noch in den Anfängen steckt und insgesamt ein wirklich Riesenpotenzial hat. Man muss jetzt schauen, dass man das bereits genannte Henne-Ei-Problem auflöst, also wirklich die Versicherten im großen Stile davon erfahren, dass es DIGA überhaupt gibt und welche DIGA es gibt. Und auf der anderen Seite die Leistungserbringer vom Nutzen der jeweiligen DIGA überzeugt werden und diese dann natürlich auch verordnen. Dass dieses DIGA-Konstrukt an sich sehr gut aufgesetzt ist, zeigt auch die Initiative des Gesetzgebers, zukünftig auch sogenannte DIPA, also digitale Pflegeanwendungen, in der Regelversorgung etablieren zu wollen, die eben in diesem DIPA-Prozess sehr stark an den DIGA-Prozess angelehnt sind.
Ja, Michael, vielen Dank erstmal für diesen umfassenden Überblick und die Aktualisierung des Themas digitale Gesundheitsanwendungen.
Ja, sehr gern, hat Spaß gemacht, spannendes Thema und ich hoffe, ich konnte ein paar neue Aspekte einbringen.
Auf jeden Fall. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zum Thema DIGA finden Sie, wie vorhin schon genannt, in unserem Infoportal zur Digitalisierung in der Praxis auf dip.medatix.de. Selbstverständlich wird auch da zum BfArM und zum DIGA-Verzeichnis weitergeleitet. Das war's für heute im Medatix-Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und natürlich bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.